Ja, unbekannte Geschichten aus der Bibel. Vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, ach Freunde, also das ist alles andere als unbekannt. Mit der Geschichte bin ich aufgewachsen, die kenne ich schon seit eh und je. Das kann natürlich sein. Und trotzdem, was bezwecken wir mit dieser Reihe? Wir wünschen uns etwas mehr Licht vielleicht in sonst nicht so häufig erwähnte Geschichten oder Begebenheiten zu bringen und möchten euch damit zuallererst ermutigen, und zwar ermutigen, dass ihr weiter in der Bibel lest. Ich glaube tatsächlich, es ist ein bisschen ähnlich wie wie ein Beispiel mit dem Essen. Ja, wenn man nur sonntags irgendwie in ein Restaurant gehen würde und was essen würde, das würde für diese ganze Woche, die man dann braucht, nicht reichen. Ja, man muss auch zu Hause weiter essen, du musst einkaufen gehen und dich damit drum bemühen. Und ähnlich ist das auch mit dem Bibellesen und mit der Beziehung, die wir zu Gott haben. Wenn du nur sonntags morgens hier dir so einen kleinen Snack abholst, dann ist das wahrscheinlich gut und reicht vielleicht für den Tag. Aber unter der Woche wird es dir schwer fallen, von deinem Glauben oder mit deinem Glauben zu leben, weil es einfach wichtig ist, dass wir uns weiter damit beschäftigen. Und deswegen soll diese Predigtreihe auch eine Reihe sein, in der wir euch ermutigen wollen, Bibel zu lesen, zu vertiefen. Und vielleicht sagt der eine oder andere, wie soll ich denn überhaupt in der Bibel lesen? Wie liest man denn in der Bibel, dass es mir etwas bringt? Und ich habe mir überlegt, ich gebe euch einfach ganz kleine, einfache Schritte, die man sich merken kann. Bevor du deine Bibel aufschlägst, bete kurz. Sag einfach, Jesus, hier bin ich, Heiliger Geist, ich lade dich ein. Bitte hilf mir zu verstehen, was ich jetzt als nächstes lese. Danach öffnest du die Bibel und ich kann euch empfehlen, nicht einfach nur jedes Mal aufzuschlagen und zu gucken, wo landet mein Finger heute, sondern nehmt euch doch vielleicht mal ein ganzes Buch vor und dann lest ihr das über 2-3 Tage durch. Und das wäre der zweite Schritt, ihr fangt einfach an zu lesen. Also ziemlich offensichtlich. Und die meisten Leute hören vielleicht nach Schritt 2 auf und das kann man machen, aber noch besser wäre, wenn ihr Schritt 3 mitnehmt und zwar euch darüber unterhaltet, was ihr gelesen habt. Das geht ganz einfach, vielleicht in einer eurer Connect-Gruppen, ihr könnt aber auch jemanden anrufen oder einen Impuls weiter per WhatsApp schicken, ganz je nachdem, aber tauscht euch aus über das, was ihr dort gelesen habt. Und dann wird Schritt 4 von ganz alleine passieren, nämlich ihr werdet wachsen, Dinge werden in euch passieren. Und ihr werdet mehr von dem verstehen. Also, wir reden heute, starten wir mit dieser Reihe unbekannte Geschichten in der Bibel. Und ich kann euch sagen, ich kann verstehen, warum manche Geschichten in der Bibel unbekannt werden. So ist das nämlich, ich vermute, mit dieser Geschichte, über die wir heute sprechen. Die meisten Geschichten aus unserer Reihe haben gemeinsam, dass sie von einem übernatürlichen Eingreifen Gottes sprechen. Sie berichten also über Dinge, die wir aus unserem normalen Alltag überhaupt nicht kennen, mit denen wir nichts verbinden, die uns eher ein bisschen komisch vorkommen. Und das führt dazu, dass solche Geschichten wie die Geschichte heute entweder zu einer Legende verkommt oder schlichtweg vergessen wird. Man redet einfach nicht mehr drüber. Und ich glaube, dass wir in dieser kleinen Reihe einige Geschichten ansprechen und dabei erleben werden, dass in diesen Berichten ganz klar deutlich wird, wie grenzenlos Gottes Macht ist. Er braucht sich nicht irgendwie ganz besonders festlegen, er kann über unser Verstehen hinausgehen. Und das bedeutet, dass sie eben nicht mit der Grenze unseres Verstandes Schluss machen. Das bedeutet nicht, dass du deinen Verstand jetzt ausschalten müsstest, sondern dass es vielmehr darum geht, dass wir uns bewusst werden, dass unser Denken, das, was wir verstehen können, eine Grenze hat. Und das ist der unvorstellbare Teil per Definition. Und wir lassen uns darauf ein, dass es Dinge gibt, die wir so nicht alleine begreifen können. Und genauso ist es in der Geschichte, um die es heute geht. In euren Blättchen habt ihr den Kernteil dieser Geschichte für euch zum Mitlesen oder Nachlesen. Und wir befinden uns mit dieser Geschichte an der ersten erwähnten Stelle von Biliam, nämlich im 4. Buch Mose, das Buch Numeri. Dieses Buch erzählt grundsätzlich die Geschichte des Volkes Israels in der Wüste. Also sie machen einen Berg und starten dort, oder sie machen eine Reise und starten am Berg Sinai. Das ist der Berg und der Ort, an dem das Volk die Gebote empfängt, an dem sie ihren Bund mit Gott schließen. Und sie starten zu einer Reise ins verheißene Land. Und wenn du durch dieses Buch durchliest, dann ist es wie an ganz vielen Stellen in der Bibel, ist es so ein Auf und Ab, eine Reise zwischen Segen und Schmerz dieses Volkes. Und aber immer wieder ist zu sehen, wie auf der einen Seite das Volk sich Gott ganz komplett hingeben will. Sie sagen, ja, wir halten uns an alle deine Gebote, wir wollen deinen Segen. Und auf der anderen Seite entfernen sie sich immer wieder von ihm und finden sich dann meistens in irgendwelchen existenziellen Krisen wieder. Und so erleben sie Gott, dieses Volk erlebt Gott in krasser, in überragender Weise. Und kurze Zeit später wenden sie sich wieder von ihm ab und erleben dann tiefe Krisen. Entscheidender Wendepunkt dieses Buches ist, dass sie Gott nicht vertrauen, als er sie in das verheißene Land führen will. Sie sehen das Wunderbare, das Gott für sie vorbereitet hat. Sie sehen, wie in diesem Land wunderbare Früchte wachsen. Ein krass fruchtbarer Boden. Ein Land, das sie beschreiben als ein Ort, an dem Milch und Honig fließt. Aber dann, und das ist das Dramatische, ihr Zweifel überwiegt, weil sie die Hindernisse ins Land hinein für größer als ihren Gott halten. Und so werden sie dann auf eine 40-jährige Odyssee durch die Wüste geführt, in der sie immer wieder Gott erleben, aber sich auch immer wieder von ihm abwenden. Und der Kontext unserer Geschichte findet sich jetzt in einem Umfeld, in dem Israel sich gerade auf Gott verlässt. Sie sagen, ja, Gott ist derjenige, er hilft uns. Sie haben gerade eine Krise hinter sich und jetzt folgen sie ihm und dienen keinen anderen Göttern. Und das hat Erfolg. Sie erleben nämlich besonderen Segen. Und gerade in kriegerischen Auseinandersetzungen, die kurz geschildert werden, kurz vor unserer Geschichte. Mose bekommt die Zusage, dass Gott das Volk versorgen möchte, dass er es segnen wird. Und so wie das Volk, das in der Wüste umherzieht, werden sie wahrgenommen als eine Bedrohung für die Länder, durch die sie ziehen. Sie sind nämlich stark, weil sie durch Gott versorgt werden. Und das Spannende ist, dass ihre Stärke nicht aus militärischer Macht kommt, sondern dass irgendwie deutlich wird, sie sind stark durch diese übernatürliche Versorgung Gottes. Und bevor wir jetzt in den Text einsteigen, möchte ich dich ermutigen, einen ganz kurzen Blick in dein Leben zu werfen. Das Volk Israel erlebt Gott immer wieder. Sie haben immer wieder diese Hochpunkte, wo sie ihn treffen, wo sie ihnen klar wird, es ist ein besonderer Segen. Und genau das verändert auch ihre Wahrnehmung. Wenn sie erleben, dass Gott sie unterstützt, dass er sie rettet, dann fangen sie wieder an ihm festzuhalten. Sie halten sich zu ihm. Aber wenn dieses Erleben fehlt, dieses unmittelbare Spüren, dann hören sie auch auf, nach ihm zu suchen. Und sie entfernen sich von ihm immer wieder, so lange, bis sie sich in einer lebensbedrohlichen Krise wiederfinden und zu Gott schreien. Meine Frage ist, kennst du diese Realität? Manchmal suchst du Gott in deiner Krise vielleicht viel intensiver als in den Momenten, in denen es dir gut geht und du verlierst ihn etwas. Und dann entsteht der Eindruck, dass unser Leben doch eigentlich ein Selbstläufer ist, wenn alles läuft oder wir ganz tolle Hechte sind. Aber die Geschichte, die wir jetzt lesen und auch die Geschichte des Volkes zeigen uns, wie sehr wir von Gott und seiner Nähe abhängig sind. Und ich möchte dich ermutigen, während dieser Predigt mal darüber nachzudenken, wo du dich gerade mit Gott befindest. Der Segen des Volkes, wie sie durch diese Länder ziehen und Kriege gewinnen, bleibt auch den anderen Völkern in ihrem Umfeld nicht verborgen. Und diese anderen Völker fangen an, sich zu fürchten, weil ihnen klar ist, da ist ein relativ unbedeutendes und kleines Volk, aber es hat eine militärische Stärke und das kann doch nicht natürlich sein. Sie erkennen, dass dieses Volk mit einer geistlichen Realität unterwegs ist, die stärker ist als das Natürliche und Sichtbare, die man einfach so einschätzen kann. Und so befinden wir uns mitten in der Geschichte. Dort ist Balak. Und Balak ist der König des wahrscheinlich nächsten Volkes, durch das die Israeliten ziehen werden. Und während er dieses Volk so beobachtet und hört, da bereitet er seine eigene Verteidigungsstrategie vor. Und obwohl seine militärische Situation eigentlich nicht so schlecht zu sein scheint, und sein Volk auch organisatorisch, wenn man sich ein bisschen anguckt, von wem er alles Informationen bekommt, ganz gut aufgestellt ist, macht er sich Sorgen, wenn er sieht, wie es den Völkern, seinen Nachbarstaaten um ihn herum ergangen ist. Und deswegen überlegt er sich eine andere Strategie. Er ist sich bewusst, dass die sichtbare Welt, das, was vor den Augen ist, was er greifen kann, in der wir uns befinden, nicht die einzige ist. Er weiß, dass hinter dem Offensichtlichen, also dem, was wir sehen und greifen können, noch eine unsichtbare Realität existiert, die mindestens so real ist wie unsere sichtbare Realität. Das, was religiöse Menschen vielleicht verstehen und glauben, genau das ist auch für ihn Realität. Er sagt, Gottes Wirken hat Einfluss auf das Leben und auf das Leben dieser Welt. Und dieser Einfluss ist größer als alle militärische Macht. Und alles das, was das Volk vielleicht, was sich im Leben des Volkes beweist. Und diese Unterscheidung von sichtbarer und unsichtbarer Realität ist in unserer aktuellen Situation hier in Europa manchmal nur ganz schwer zu vermitteln. Wir sind so durch einen Wissenschaftsglauben stark davon geprägt, dass es für alles eine Erklärung geben muss. Dass wir alles, was irgendwie passiert, verstandesmäßig nachvollziehen können. Das, was sich uns dadurch erklären soll, bekommt allerdings eine Beschränkung. Nämlich die Beschränkung ist genau unser Verstand. Damit sind wir auf andere Leute angewiesen, die uns erklären, was wir vielleicht noch nicht verstehen. Und die Unmittelbarkeit von Ereignissen, Dinge einfach einzuordnen oder selber einordnen zu können, geht damit verloren. Und diese Schwierigkeit, was ich eben gerade beschrieben habe, als eine Stimmung in unserer Gesellschaft, erleben wir unter Umständen dann auch in unserem Glauben, weil wir diese Welt nicht einfach verstehen können. Wir können viele Dinge nicht erklären. Und das ist egal, ob das globale Krisen sind, Dinge, die uns beschrieben werden und von verschiedenen Seiten, stimmt das jetzt mit dem Klimawandel oder stimmt es nicht? Oder ob es persönliche Krisen sind, in denen du dich wiederfindest? Es gibt Dinge, die können wir nicht erklären. In der letzten Woche hat Lenny zum Beispiel über das Thema Angst gesprochen. Und gerade bei diesem Thema Angst erleben wir auch, dass es Ängste gibt, die ja unser Überleben sichern, die mit dem Verstand zu begreifen sind und die wir dementsprechend dann auch behandeln können. Aber ebenso gibt es Ängste, die uns im wahrsten Sinne des Wortes den Verstand rauben und die so irrational sind. Was aber nicht bedeutet, dass sie nicht existent sind. Wir leben also ständig in einer Spannung, in der es eine sichtbare, erklärbare Realität gibt und dann noch etwas, was sich unsichtbare Realität nennt und was ungleich schwerer zu greifen ist. Und diese unsichtbare Realität beschreibt Gott oder beschreibt die Bibel als den Raum, in dem Gott wirkt. Aber eben nicht nur Gott alleine, sondern auch dunkle Mächte haben ihren Raum. Und in dieser Welt, in dieser unsichtbaren Welt herrscht eine konstante Auseinandersetzung. Und wisst ihr, was das Objekt dieses Streites ist? Der Streit in der unsichtbaren Welt zwischen dem Dunklen und dem Göttlichen? Das Objekt sind wir, die Menschen, du und ich. Dieses Bild wird uns so in der Bibel beschrieben. Gott schafft den Menschen, um eben mit ihm in einer Beziehung zu leben. Aber der Mensch bleibt nicht in dieser übernatürlichen Beziehung, sondern er wendet sich von Gott ab. Er sagt, mit Gott möchte ich alleine nichts mehr zu tun haben. Aber Gott bleibt am Menschen dran. Er will uns zurückgewinnen. Und das ist die Geschichte, die wir in der Bibel in den verschiedensten Versionen lesen können. Kehren wir zurück zu Balak. Balak sucht also nach einem Weg, wie er dem Volk Gottes, das offensichtlich so eine übernatürliche, unsichtbare Unterstützung hat, wie er denen entgegen kann. Und jetzt tut er das einzig wirklich Logische. Wenn die übernatürliche Unterstützung dem Volk entzogen wird, dann ist es wieder auf natürlichem Weg zu schlagen. Wie jedes andere Volk auch, und dann ist das Volk keine Bedrohung mehr. Weil er bei sich jetzt allerdings keinen Einfluss sieht, diese unsichtbare Realität irgendwie zu lenken, beauftragt er einen Mann, von dem er übernatürliche Beziehung zum Gott der Israeliten erwartet. Und dieser Mann ist eben Bileam. Bileam ist ein Seher oder ein Zauberer und Balak schickt einen Boten zu ihm, der ihm Geld bieten und damit den offensichtlichen Segen des Volkes vor Gott in einen Fluch umdreht. Bileam hört sich das Anliegen des Königs an und er sagt ihm, dass er die unsichtbare Realität nur dann verändern kann, wenn Gott ihn dazu beauftragt. Also geht Bileam, dieser Mensch, zu Gott, er betet und er fragt Gott, was sein Plan mit diesem Volk ist. Was kann ich tun? Kann ich dem Wunsch des Königs entsprechen oder nicht? Und Gott spricht zu ihm im 22. Kapitel in Vers 12 und sagt, geh nicht mit ihnen, verfluche das Volk auch nicht, denn es ist gesegnet. Weil der Segen Gottes in der unsichtbaren Realität feststeht, bekommt Bileam keine Macht, das zu verändern. Und er tut das einzig Richtige, er schickt den Boten des Königs wieder zurück. Was Gott hier tut, er zeigt Bileam eine Grenze. Und er sagt, Menschen können nicht in den Einflussbereich Gottes eintreten, wenn dieser ihnen es nicht das gestattet. Mit anderen Worten, es gibt Grenzen für uns Menschen, für dich und mich, die wir nicht überwinden können. Damit hat die unsichtbare Welt eine Realität, die unsere sichtbare Welt aussticht. Und genau das ist es, was in unserer westlichen und vernunftgeprägten Gesellschaft kaum zu akzeptieren sind. Nämlich, dass es Grenzen gibt, die durch Macht, Geld, Wissenschaft oder Beziehung nicht zu überwinden sind. Und ich muss euch sagen, ich empfinde das eigentlich als Trost, weil es nämlich auch bedeutet, dass das, was Gott über dir und deinem Leben, über meinem Leben ausspricht oder aussprechen kann, eine riesige Macht für Veränderung hat. Der König Balak, der den Gott der Israeliten überhaupt nicht anbetete, wusste dennoch um seine Macht. Er wusste auch das, was Gebet und Gespräch Gottes bewirkt. Und das sollte, glaube ich, jedem von uns Christen, wenn du Christ bist, sollte dir das zu denken geben. Hier ist nämlich ein Mann, dieser König, der nicht mal auf dem Weg zu einer Beziehung zu Gott ist, der diesen Zugang zu Gott nicht hat, außer durch einen fremden Vermittler, der aber mehr an die Macht des Gebetes glaubt, an die Macht von Segen und Fluch, als wir vermutlich. Weil Bileam jetzt diese Antwort von Gott bekommt, dass das Volk gesegnet ist und es nicht verflucht werden kann, schickt er die Boten des Königs wieder zurück. Aber Balak weiß, was für eine Macht dieser Mann durch Gott hat und was das Gebet zu Gott ausbricht. Also schickt er wieder Menschen zu ihm, schickt ihm nochmal Boten. Und obwohl sich Bileam zu Beginn noch etwas wehrt, geht er dann dennoch mit ihnen mit. Bileam spielt vielleicht mit dem Gedanken, dass er etwas von den Schätzen, die ihm dort versprochen werden, abbekommen kann. Auch wenn er damit nicht den ganz geraden Weg von Gott geht. Und so lässt er sich auf ein Spielchen ein, obwohl er etwas von Gott gehört hat, geht er trotzdem mit. Und so reitet Bileam jetzt auf dieser Eselin, die wir eben erratet haben, mit zwei Dienern, vom Boten des Königs, den Boten des Königs hinterher. Und jetzt passiert etwas Übernatürliches. Die unsichtbare Welt macht sich in der sichtbaren Welt teilweise verfügbar. Nämlich in der Form eines Engels. Der Engel des Herrn stellt sich auf den Weg und er hat ein Schwert in der Hand. Aber der, der ihn eigentlich sehen sollte, der Seher und Prophet genannt wird, der sieht ihn nicht. Der, der eigentlich dafür bezahlt wird, dass er offene Augen für diese unsichtbare Realität hat, der sieht es nicht. Sondern sein Reittier, sein dummer Esel im Sprichwörtlichen, sieht mehr als der, der es eigentlich sehen sollte. Und diese Eselin versteht, was es bedeutet, wenn sie diesen Engel sieht. Hier geht es nicht weiter. An diesem Engel kommt niemand vorbei. Also versucht sie dennoch auszuweichen, aber der Engel des Herrn stellt sich immer weiter in den Weg, bis kein Ausweichen mehr möglich ist. Bileam, der in diesem Ausweichen nichts anderes als Ungehorsam oder Rebellion des Tiers sieht, obwohl sich das ja auf den Weg machen sollte, und dieses auf den Weg machen war ja seine Schuld, Er fängt an, diese Eselin richtig heftig zu schlagen und das Tier zu misshandeln. Und beim dritten Mal schlägt er so heftig, dass das Tier nicht mehr aufstehen kann. Und jetzt wird es fast noch unglaublicher. Es geht sozusagen in der unsichtbaren Realität noch eine Ebene tiefer. Und auf übernatürliche Weise fängt diese Eselin an zu sprechen und sagt: Bileam, was habe ich dir eigentlich getan, dass du mich so schlägst? Das Sprechen von Eseln, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kenne das, also wenn ich diese Geschichte jetzt nicht lesen würde, würde ich das bis jetzt nur aus Märchen kennen. Ja? Und Märchen sind ja per Definition nicht wahr. Und das ist jetzt, da merken wir hier, hier hört unser Verstand auf, ja, und ich lade euch ein, das an der Stelle einmal anzunehmen. Bileam nimmt das Sprechen des Esels an. Und es wird noch ein bisschen verrückter. Er fängt nämlich an, mit der Eselin zu sprechen und zurückzureden. Er sagt, du läufst nicht, deswegen schlage ich dich. Sprechende Tiere. Dass Tiere kommunizieren, weiß jeder Haustierbesitzer. Ja? Aber ich vermute mal, ich schränke jetzt die Papageibesitzer unter uns ein, dass die Tiere mit euch noch nicht gesprochen haben. Und wenn ja, dann müssten wir ganz klar noch einmal checken, ob das vielleicht ein göttlicher Moment wäre oder ihr Unterstützung braucht. Aber ich bin mir sicher, dass einige von euch trotzdem schon geantwortet haben. Die Eselin wehrt sich. Sie versucht ihrem Herrn zu erklären, dass Ausweichen nie ihre Art war. Dass sie immer treu war. Dass sie immer wirklich auch ja, dem Bileam gehorcht hat. Aber es gibt einen Grund dafür, dass es nicht weitergeht. Und in diesem Moment werden Bileam von Gott die Augen für die unsichtbare Realität geöffnet. Und er sieht das, was er schon viel früher hätte sehen können. Gott offenbart ihm, dass die Eselin ihn vor dem Tod bewahrt hat. Er sieht diesen Engel mit dem Schwert im Weg stehen, der anfängt mit ihm zu sprechen und ihm zu sagen, dann sagt, du kommst hier nicht vorbei. Ich werde dich töten, wenn du vorbeigehst und deine Eselin hat dich beschützt. Gott hält Bileam hier auf. Bileam ist sich vielleicht zu diesem Zeitpunkt gar nicht so bewusst, er sagt es jedenfalls, dass er gegen den Willen Gottes handelt. Aber offensichtlich tut er etwas, dass er ein bisschen damit gespielt hat, zu sagen, wie weit kann ich den Willen von Gott denn jetzt hier noch ein bisschen biegen. Vermutlich sagt er sich, wenn es ganz schlimm wird, also wenn ich jetzt wirklich fluchen müsste, dann höre ich noch rechtzeitig auf. Aber Gott wird doch mit meinem Verhalten, dass ich mir wenigstens die Lage auschecke, gar nicht so böse sein. Der Engel offenbart ihm die wirkliche Realität, dass dieser Weg, sich von Gott abzuwenden, Bileam ins Verderben führt. Bileam darf nicht mit dieser Sünde spielen, sondern er soll sich ganz einfach an das halten, was ihm eigentlich wichtig ist, nämlich Gott zu dienen. Ich für meinen Teil kenne diese Momente, in denen ich eigentlich weiß, was das Richtige ist zu tun. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Das steht an so vielen Stellen in der Bibel. Ich brauche mir keine Sorgen darüber zu machen, wie Gott mich und meine Familie besorgt. Oder dass ich keine Angst vor Irrationalem haben soll. Dass es mir sogar gar nicht gut tut, mich mit den Sorgen dieser Welt oder Sorgen dieser Art zu befassen. Dass ich mich mit guten Dingen füllen soll. Also Gott zu suchen, nach seinem Willen und Rat zu fragen, anstelle es immer wieder selber zu versuchen oder mich zu betäuben oder mich abzulenken. Gott will, dass wir ihn suchen. Und er will, dass wenn wir ihn gefunden haben, ihn nicht mehr loslassen, sondern in ihm und bei ihm bleiben. Aber dann mache ich mich doch auf den Weg, versuche mich abzulenken, schaue Netflix, versuche meine Probleme selber zu lösen und tue, was auch immer ich brauche, um mich irgendwie zu entspannen, mich irgendwie von diesem Problem abzulenken. Dann denke ich, das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Das ist jetzt so ein Problem. Aber es wird dadurch dramatisch, wenn ich das Eigentliche nämlich, und das ist Gott zu suchen, dadurch verpasse. Und jetzt hält Gott Bileam auf, weil er das Eigentliche, Gott zu suchen, verpasst hat. Und er macht ihm das deutlich durch dieses Tier. Gott wird Wege finden, mit dir zu kommunizieren. Auch wenn du dich ablenkst, auch wenn du in eine ganz andere Richtung schaust und das Offensichtliche gar nicht siehst. Und weil er ein übernatürlicher Gott ist, benutzt er oft übernatürliche Wege. Vielleicht spricht in deinem Fall kein Tier zu dir, aber du träumst etwas. Oder du liest in einem ganz anderen Zusammenhang etwas von dem und dir wird klar, hier bin ich und meine Situation gemeint. Da kannst du einfach drüber gehen oder du gibst diesem Impuls eine Chance. Und für mich ist das der Beweis, wie wichtig wir Gott sind, dass er die Möglichkeiten sucht, um mit dir und mir zu sprechen. Und gleichzeitig ist das auch der Grund, warum es so wichtig ist, den Rat von anderen Menschen zu suchen, die auch bereit sind, dich zu warnen oder dir Dinge zu sagen, hey, da läuft was in deinem Leben richtig nicht gut. Achte mal darauf. Lad diese Menschen nicht als die ewigen Bedenkenträger in dein Leben ein. Aber wir brauchen Menschen in unserem Leben, die uns von der göttlichen Perspektive beraten können. Und Bileam versteht jetzt tatsächlich diese Warnung. Er versteht, ich bin auf dem falschen Weg. Ich muss etwas verändern. Wenn ich diesen Weg weiterlaufe, führt mich das ins Verderben. Und so kehrt er vor Gott um, er bittet ihn um Verzeihung, um Entschuldigung, um Vergebung und dann fragt er nach dem Weg, was soll ich denn jetzt tun? Um es noch einmal klar zu machen. Damit macht sich Bileam sein Leben nicht einfacher. Der König will immer noch, dass er das Volk verflucht. Und Bileam selbst weiß spätestens jetzt ganz genau, dass dieser Fluch nicht passieren wird. Und der Engel sagt ihm überraschenderweise, folge den Männern, aber tu nur das, was ich dir sagen werde. Und so wäre vielleicht für Bileam der einfachste Weg gewesen zu sagen, okay, wir lassen dich einfach ziehen, ich gehe wieder nach Hause, ich verkrieche mich da. Aber Gott zu gehorchen kann uns in dieser Welt auch in Schwierigkeiten bringen. Jetzt findet die Geschichte ihr Ende damit und ich springe ein bisschen, dass Bileam das Volk dreimal segnet, anstelle es zu verfluchen. Der gegnerische König wird wütend und er stellt aber auch gleichzeitig fest, gegen Gott kann man sich nicht stellen. Und nach dieser übernatürlichen Erfahrung will Bileam sich auch nicht mehr gegen Gott stellen. Und so segnet er das Volk. Und hier ein Trost für dich in deiner Situation. Es wird deutlich, dass die übernatürliche Realität, das, was in dieser unsichtbaren Welt geschieht, eine größere Entscheidungskraft über das hat, was wir erleben, als das, was wir sehen. Gott entscheidet über die großen Linien unseres Lebens. Und er entscheidet sogar über die Linien ganzer Völker. Mit anderen Worten, wenn dieser Gott, der so viel Macht und Entscheidungskompetenz hat, der sich einmischt in diese Welt, in einer Beziehung mit uns leben will, dann bedeutet es, dass wir durch ihn einen Einfluss auf das haben, was um uns herum geschehen soll. So wie Balak, der dieses Volk weiter segnete und damit Einfluss auch auf die Geschichte des Volkes nahm. Der König Balak hatte keine Beziehung zum Gott der Israeliten. Deswegen wollte er Bileam gebrauchen, der diese Beziehung hatte. Und durch Jesus Christus können wir die Beziehung zu demselben Gott haben, über den damals diese Geschichte oder mit dem damals diese Geschichte passierte. Und so ist es nicht mehr nur noch für die Juden erfahrbar, sondern selbst für uns, durch ihn, durch Jesus Christus und was er getan hat. Du und ich können zu Gott kommen und mit ihm sprechen. Wir sind diejenigen, die unser Umfeld, unser Land und unsere Regierung segnen sollen. Und hier sind wir bei einem aktuellen und sehr heiklen Punkt, wie ich finde. Gerade in den letzten Wochen höre ich, und euch wird es ähnlich gehen, immer mehr, wie Leute schlecht über Politik und Regierung und alles Mögliche anfangen zu sprechen. Es ist irgendwie da schon, es ist ganz deutlich greifbar, dass ein Wunsch nach Veränderung da ist. Aber dieser Wunsch nach Veränderung wird nicht ausgedrückt mit segnenden Worten, sondern eher dadurch, dass man sich ständig beschwert, dass man schlecht über Politiker redet, dass man sich lustig macht und über diese Art auch in kleinen Gesprächen untereinander sich eine Veränderung herbeiwünscht. Aber wisst ihr, was ich glaube? Nachdem ich diese Geschichte von Bileam lese, glaube ich, dass gerade dieses Beschweren, lustig machen, sich über Dinge aufzuregen, dass das etwas ist, was komplett an unserer Berufung vorbeigeht. Ich glaube, wenn wir unserer Bestimmung folgen, zu segnen, dass wir dann Veränderungen bewirken. Und wir würden daran scheitern, an unserer Berufung und es wird uns in Probleme leiten, wenn wir uns ständig nur beschweren oder vor anderen Leuten schlecht über das zu reden. Ich möchte einmal ganz klar sagen, zu segnen, für die Regierung zu beten, für unsere Beamten hier in Mühlheim an der Ruhr zu beten, bedeutet nicht, und sie zu segnen, bedeutet nicht, mit allem übereinzustimmen. Wenn du davor Angst hast, brauchst du keine Angst zu haben. Du sagst nicht, dass plötzlich alles politisch in Ordnung ist. Zu segnen bedeutet, die Person oder ein Thema ins Licht Gottes zu stellen. In das Licht des Gottes, der es so gut mit uns meint, der sich Leben wünscht, der Gerechtigkeit liebt, der Sünde und Verletzung und schlechte Dinge, Gesetzesbruch hasst. Und dieser Gott will Völker zum Segen für andere einsetzen. Also ganz praktisch. Wir wollen uns nicht mehr beschweren über die Unfähigkeit der Politik. Wir wollen uns nicht mehr darüber beschweren, dass man sich hier in Mühlheim nicht mehr sicher fühlen kann. Sondern wir laden ihn ein. Wir laden seine Gerechtigkeit hier ein. Wir beten um Weisheit für die Politiker und die Beamten in den Sozial-, Jugend- und Ordnungsämtern, die mit diesen schwierigen und boshaften Situationen gerecht umgehen müssen. Wir segnen die Familien, die gefährdet sind, sodass ihnen die Augen geöffnet werden, auf welchem Weg sie sich gerade befinden, bevor die Kinder in den Abgrund schlittern. Und ich glaube, genau das ist unser Auftrag. Und ich wünsche mir, dass wir nicht mehr lange in die Irre gehen müssen und vor allem nicht gewaltsam aufgehalten werden, wie das in Bileams Fall jetzt war, bevor wir unserem Auftrag nachkommen. Wir sind berufen, ein Segen zu sein. Und jetzt noch ein letzter Gedanke. Wen Gott segnen will, den segnet er sowieso. Daran gibt es in dieser Welt nichts zu rütteln. Und deswegen ist bei ihm zu sein ein richtig guter Platz. Es ist der Platz, an dem sich keine Angst mehr breit machen kann, sondern der Platz, an dem du in einem sicheren Stand leben kannst und weißt, dein Vater im Himmel liebt dich und er versorgt dich. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, ich möchte dir für diese Geschichte danken. Diese Geschichte von Bileam, der deine Stimme gehört hat und dich kannte und dennoch versuchen wollte, diesen Weg ein bisschen zu biegen. Aber auch wenn er etwas getan hat, was dir nicht gefällt, hast du ihn trotzdem aufgehalten und schlussendlich zu einem Segen für ein ganzes Volk gemacht. Und ich bete, dass du uns bewusst machst, dass diese Berufung auch zu segnen, dass du sie auch in unser Leben gelegt hast. Und ich bete für jeden Einzelnen von uns hier, dass wir das ergreifen können und dass wir erfahren, dass die Realität, in der du dich befindest, die wir nicht sehen können, realer ist als das, was vor uns vor Augen ist. Und dass wir verstehen, dass du uns Autorität und Macht gegeben hast durch das, was wir aussprechen und was wir erbitten für diese unsichtbare Realität, dass das eine Veränderung in unserem Hier und Jetzt bewirkt. Und Jesus, so bete ich jetzt von dieser Stelle, dass du unseren Politikern in diesem Land einen besonderen Segen zuteilwerden lässt. Dass sie in diesen stürmischen Zeiten, wo ja ganz viel Vertrauen verloren gegangen ist, wo so viel Unsicherheit herrscht, wo auch Angst vor Fremden herrscht, dass du in diesen Situationen Weisheit schenkst und Segen, dass wir spüren wieder, wie du dieses Land segnest, wie du uns bewahrst. Wir beten besonders für die Verantwortlichen hier in unserer Stadt, auf allen Ebenen, von den Sozialarbeitern, die sich so ganz unmittelbar um gefährdete Personen kümmern, bis hin zu denen, die Entscheidungen treffen, die Verantwortung tragen, dass du ihnen Segen und Weisheit schenkst. Dass wir hier in dieser Stadt in einem besonderen Segen leben. Und wir als Kirche hier in Mühlheim an der Ruhr haben dafür einen besonderen Auftrag. Und so bewahr uns davor, dass wir uns ständig beschweren, dass wir ständig schlecht reden, sondern zu denen werden, die besonders segnen und zu einem Segen werden, auch für diese Stadt. In deinem Namen. Amen.